Diese SGLT2-Hemmer, diese Medikamente wie Farxiga oder Jardiance, sind die wirklich so gut? Und warum bekommen die jetzt auf einmal auch Menschen, die gar keinen Diabetes haben? Was soll das alles eigentlich? Sind die wirklich so gut? Ja, das fragt man sich bei neuen Medikamenten nach ein paar Jahren immer wieder. Ich nehme mich da gar nicht aus. Auch ich bin oft begeistert von neuen Wirkweisen, von neuen Wirkprinzipien, von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dann gibt es Zulassungsstudien, die schaut man sich im Detail an. Dann kommen diese Medikamente auf den Markt, dann können sie verschrieben werden, werden hoffentlich von den Krankenkassen bezahlt. Man hat Patienten, die diese Medikamente nehmen, die damit mehr oder weniger gute Erfolge haben. Und irgendwie etablieren sich diese Medikamente und werden ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Werkzeugkoffers. Und naja, dann ist es ja verständlich, dass man sich auch die Frage stellt, okay, wir haben so viele Zahlen gehört, es gibt so viele verschiedene Studien. Was bedeutet das alles zusammengenommen? Diese Medikamente, die da als Diabetes-Medikamente an der Niere wirken, sind die wirklich so gut, dass sie auch Menschen bekommen sollen, die gar keinen Diabetes haben? Bringt das was und für wen? Darum geht's in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin. In Österreich nennt man sowas praktische Ärztin. Ich bin also keine Wissenschaftlerin, wohl aber mag ich gern in meinem Podcast Ihnen hier und da wichtige Studien präsentieren. Studien, bei denen ich mir denke, boah, toll, das interessiert sicherlich viele Leute. Und gerade wenn man eine chronische Krankheit hat wie Typ-2-Diabetes und dauernd Tabletten schlucken muss, dann ist das ja nicht gerade angenehm. Und da fragt man sich schon ab und zu, muss denn das sein? Ist dieses Zeug wirklich gut für mich? Das werde ich auch immer wieder gefragt. Gerade diese Woche war es wieder soweit. Und da bin ich über einen Artikel gestolpert, der im Lancet publiziert worden ist. Der Lancet, das ist eine Zeitschrift, die in England erscheint seit 100 Jahren. Also voriges Jahr war der Lancet 100 Jahre alt. 1923 ist er das erste Mal erschienen. Der Lancet, der Name heißt auf Deutsch wirklich Lanzette. Die Zeitung wurde nämlich von einem Chirurgen gegründet, der darauf bedacht war, dass kranke Menschen und Mediziner vor allem wirklich gesicherte Erkenntnisse bekommen. Es war eine Zeitung, die immer schon höchsten Wert darauf gelegt hat, dass die Artikel peer-reviewed wurden. Das heißt, wenn ein Forscher, eine Forscherin oder ein Forscherteam, wie es meistens ist, einen Text zum Lancet schickt mit all den Daten, dann werden nicht nur die Statistiken nachgerechnet, sondern da reichen die Wissenschaftler beim Lancet diesen Text auch an weltführende Wissenschaftler auf dem jeweiligen Gebiet weiter und bitten die, drüber zu schauen, durchzulesen, nachzudenken, zu vergleichen und auch Rückfragen zu stellen. Aber das wird so gemacht, dass die, die den Text beurteilen, nicht wissen, wer ihn geschrieben hat. Das wird also anonymisiert. Und so etwas nennt man eben Peer Review. Das bedeutet, dass fachgleiche, gute Wissenschaftler Texte beurteilen. Und erst wenn man durch diesen sehr strengen Ausleseprozess durchgekommen ist und Fragen beantwortet hat, Dinge geklärt hat, vielleicht auch klarer, logischer formuliert hat, erst dann hat ein Text eine Chance, in diesem Journal zu erscheinen. Der Lancet ist sicherlich eines der wichtigsten medizinischen Publikationsorgane weltweit. Das New England Journal of Medicine wäre auch noch so ein allgemeinmedizinisches Blatt, das viele, viele Themen auch behandelt. Und dann gibt es natürlich noch die Fachblätter für die einzelnen Krankheiten, die einzelnen Fachgebiete der Medizin und so weiter. Ja, und in diesem Lancet ist eben jetzt eine Übersichtsarbeit erschienen. Eine Metastudie. Und Metastudien sind was Cooles. Da setzen sich Leute hin und suchen erst einmal in mühevoller Kleinarbeit heraus, welche Studien sind denn bis jetzt weltweit zu einem bestimmten Thema erschienen. Bei der Studie, die ich Ihnen heute vorstellen werde, geht es also um den Effekt jener Medikamente, die für Diabetes entwickelt worden sind, die aber heute auch an Menschen mit Herz- und Nierenschwäche gegeben werden, die gar keinen Diabetes haben. Und diese Medikamente haben ja eine ziemliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Es ist nicht selbstverständlich, es ist sogar äußerst außergewöhnlich, dass ein Medikament als Medikament für Diabetes entwickelt wird, aber letztlich dann auch bei Menschen ohne Diabetes eingesetzt wird, weil es eben nicht nur mithilft, den Blutzucker zu senken, wenn er erhöht ist, sondern auch einen guten Schutz gibt bei Herz- und Nierenschwäche und Herz- und Nierenschwäche sogar leicht verbessern kann. Und zu diesen Themen sind natürlich viele, viele Studien gemacht worden. Die Wissenschaftler, die die Übersichtsarbeit jetzt geschrieben haben, die haben einmal als erstes versucht, die besten Studien rauszusuchen. Das geht aber auch nicht so, dass man durch Zufallsprinzip sagt, gefällt mir nicht, sondern da werden vorab genau festgelegt, welche Kriterien zutreffen müssen, damit es eine Studie in diese Auswahl schafft. Unter anderem zum Beispiel sind in dieser Überblicksarbeit, die ich Ihnen heute präsentiere, nur Studien dabei, wo mindestens 1000 Teilnehmer waren, 1000 Menschen, die zur Hälfte meistens ein neues Medikament bekommen. Da kann man schon eine Statistik rechnen und da kann man schon Aussagen treffen. Was den Vergleich von verschiedenen Studien so schwierig macht, ist, dass ja jede Arbeit, jede Studie eine etwas andere Fragestellung hat. Und dass zum Beispiel bei diesen Medikamenten natürlich die ersten Studien auf die Verbesserung bei Diabetes geschaut haben. Dass dann als sozusagen Nebeneffekt rausgekommen ist, dass in diesen Studien Menschen, die nicht nur Diabetes, sondern eine Herzschwäche hatten, auch von Seiten des Herzens Vorteile erlebt haben, profitiert haben davon. Und dann sind wieder Studien aufgesetzt worden, die sich speziell um diese Patientengruppe gekümmert haben. Und je nachdem werden auch die Bedingungen verschieden festgelegt, wer an welcher Studie teilnehmen darf. Wie schaut es aus mit den Altersgrenzen? Diabetes, ja, nein. Schon Herzinfarkt gehabt, ja, nein. Herzinfarkt, hohen Blutdruck, Störungen der Fettwerte, irgendwelche Interventionen am Herzen, Bypassoperationen. Wie ist die Nierenfunktion? Das heißt, wenn man eine Studie macht, dann will man ja eine Frage beantwortet haben und dann überlegt man sich vorher immer sehr genau, welche Menschen, welche Patienten will ich da drinnen haben, was will ich genau untersuchen. Und so kommt es, dass verschiedene Studien, die sich mit einer und derselben Medikamentengruppe befassen, ganz, ganz unterschiedliche Patienten untersuchen. Und wenn man jetzt natürlich quer drüber wissen will, ja, das alles zusammengenommen, was heißt denn das jetzt? Was können wir denn lernen daraus? Das ist eine wirklich nicht einfache Sache und eine komplizierte, langwierige und schwierige Arbeit. Die Arbeit, die ich Ihnen vorstelle, ist im Lancet erschienen am 17. Mai 2024. Und da geht's, ich sage Ihnen den Titel auf Deutsch, aber natürlich verlinke ich es auf den Shownotes, das Abstrakt im Original, um die Effekte der SGLT2-Hämmer auf Menschen oder auf das Ergebnis bei Menschen mit Herzschwäche. Und sie haben auch untersucht, wie viele Menschen an Herz-Kreislauf-Ursachen versterben, quer über das ganze Spektrum von Patienten, die andere kardiometabolische Erkrankungen haben. Kardiometabolische Erkrankungen heißt dieser ganze Komplex aus Diabetes, Hochdruck, Herzkrankheit, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also eine Überblicksarbeit dieser Medikamentengruppe und die Arbeit fragt danach, was kommt raus bei Menschen, die mit Herzschwäche zu tun haben, Was tut sich, oder eher so gesagt, was tut sich in Bezug auf das Fortschreiten von Herzschwäche und was tut sich in Bezug auf Tod aus Herz-Kreislauf-Ursache bei Menschen, die diese neuen Medikamente nehmen oder auch nicht? Übrigens, gar so neu sind die nicht, die sind auch schon weit älter als 10 Jahre, aber die Wissenschaft zu diesen Substanzen, die geht immer weiter. Und wir schauen uns diese Studie gleich im Detail an. Zuerst noch kurz als Wiederholung, wie diese Medikamente eigentlich zuerst gebrandet wurden, als sie als Diabetes-Medikamente auf den Markt gekommen sind. Da haben wir alle gelernt, wir haben hier eine neue Substanzklasse für uns, also eine neue Gruppe von Medikamenten mit einem Wirkmechanismus, den es bis dahin bei Typ-2-Diabetes nicht gegeben hat. Das Interessante an diesen Medikamenten ist ja ihr Ansatzpunkt. Sie wirken direkt an der Niere. Unsere Nieren haben die Aufgabe, Schadstoffe mit dem Harn auszuscheiden, aber Dinge, die der Körper noch brauchen kann, im Körper zurückzuhalten und eben nicht auszuscheiden. Das heißt, in den Harn sollen nur Abfallprodukte rein. Soweit so klar. Wie machen die Nieren das? Nun, die Nieren sind natürlich an den Blutkreislauf angeschlossen und so kommt dauernd Blut zu den beiden Nieren hingeflossen. Und in der Niere gibt es viele, viele kleine Knötchen, in denen so eine Art Filter aufgespannt ist, aus ganz, ganz feinen Fäden, wo einmal diese Blutflüssigkeit drüber läuft. Die Blutkörperchen können da nicht durch, die sind viel zu groß. Aber ein Teil des Wassers aus der Blutflüssigkeit läuft also durch diesen Filter, den kann man sich ohne weiteres vorstellen, in ganz klein wie ein Milliliter Kaffeefilter. Und so erzeugt die Niere zuerst einmal Flüssigkeit. Und in den Nierenkanälchen sitzen dann an der Wand hochspezialisierte Zellen, die ganz außergewöhnliche Dinge können. Die können einerseits vom Inneren des Körpers, vom Blut, das bei ihnen vorbeifließt, aktiv Stoffe rausfischen, die der Körper nicht mehr haben möchte, die dem Körper schaden, und diese Stoffe aus dem Blut rausfischen und in den Harn hineinwerfen. Und sie können andererseits aus dieser Flüssigkeit, die da bei ihnen in den Nierenkanälchen vorbeirinnt, Stoffe wieder sich holen, die zwar zuerst durch diese Gittermaschen geschlüpft sind, die der Körper aber noch braucht. Normalerweise wird zum Beispiel kostbares Eiweiß zurückbehalten im Körper. Und bei gesunden Menschen eigentlich auch Zucker. Auch Zucker wird im Harn erst dann ausgeschieden, wenn er über eine kritische Schwelle drüber geht. Bei hohen Zuckerwerten wird Zucker mit dem Harn ausgeschieden. Und diese Regulation, ab wann der Zucker aktiv mit dem Harn ausgeschieden wird, diese Regulation läuft eben auch an hochspezialisierten Zellen in der Niere, die das bewerkstelligen. Die also dafür sorgen, dass, wenn die Niere sozusagen merkt, dass der Blutzucker erhöht ist, so bei 180, 200, 220, die Niere beginnt, Zucker mit dem Harn auszuscheiden. Und das passiert eben so, dass spezialisierte Zellen aus dem Blut sich den überflüssigen Zucker krallen und in den Harn hineinwerfen. Die Medikamentenklasse der SGLT2-Hämmer arbeiten an diesem Prozess. Sie bewirken, dass die Schwelle des Blutzuckers, bei der Zucker in den Harn ausgeschieden wird, runtergesetzt wird. Und so kommt es, dass wenn Menschen mit Diabetes diese Tabletten nehmen, nicht erst bei 200 Blutzucker Zucker mit dem Harn ausgeschieden wird, sondern schon bei Werten über 140, 150. Das heißt, die Nieren helfen dann stärker mit, vor allem Zuckerspitzen nach dem Essen abzufangen, und sie helfen stärker und besser mit, erhöhte Zuckerwerte mit dem Harn auszuscheiden. Das war der Mechanismus dieser SGLT2-Hämmer beim Thema Diabetes. Die beiden bekanntesten Medikamente in Österreich sind Forxiga und Jardiance. Beide gibt es auch in Fixkombination mit Metformin. Ja, und es hat nicht lang gedauert, Da haben die Forscher bemerkt, dass diese Medikamente noch einiges mehr können, als sozusagen nur den Typ-2-Diabetes zu verbessern. Nämlich, dass sie auch einen guten Effekt haben, dass es Menschen mit Herzschwäche besser geht, wenn sie diese Medikamente nehmen. Und so kam es, dass diese Medikamente nun auch zugelassen sind, dass es Patienten mit Herzschwäche bekommen können, die gar keinen Diabetes haben. Und die Übersichtsarbeit, über die ich heute spreche, die hat eben jetzt geschaut, was wissen wir gesichert, wenn wir uns diese vielen, vielen Zahlen zusammen anschauen, wenn wir uns die verschiedenen Studien miteinander anschauen. Aufgeschlüsselt nach verschiedenen Patientengruppen. Es wurden also nur große Studien zusammengerechnet, miteinander untersucht, Studien, von denen jede einzelne über 1000 Teilnehmer mindestens hatte. Es wurde nach Daten aus großen medizinischen Datenbanken gesucht, sodass man auch sicher war, keine Studien zu übersehen. Und die Autoren dieser Übersichtsarbeit haben sich gesagt, naja, schauen wir uns doch einmal an, nicht irgendwelche Zahlen, sondern als erste Frage, wie oft müssen Menschen, Patienten wegen Herzproblemen ins Krankenhaus? Diese Studie beschäftigt sich also nicht mit Diabetes, sondern sie fragt, diese Medikamente behaupten von sich, dass sie einen Vorteil bringen, wenn es Menschen mit Herzschwäche nehmen. Und man kann da jetzt herumtun mit irgendwelchen Laborwerten oder so, aber was den Patienten wirklich interessiert ist, wie oft geht es mir mit meinem Herzen so schlecht, dass ich ins Spital muss? Das heißt, wie sehr können diese Medikamente vielleicht verhindern, dass Menschen mit Herzschwäche ins Spital müssen? Und noch viel mehr interessiert einen natürlich, stimmt es, dass Menschen, die diese Medikamente nehmen, seltener und vor allem später an Herz-Kreislauf-Problemen versterben? Das war die Fragestellung. Im Endeffekt haben sie 15 große Studien untersucht, zusammengerechnet, Studien, bei denen insgesamt 100.952 Teilnehmer drinnen waren. Und sie haben jetzt geschaut, was ist der Unterschied, wenn Menschen einen SGLT2-Hemmer nehmen oder eben nicht. Das waren also Studien, die verglichen haben Menschen, die eines dieser Medikamente bekommen haben, mit Menschen, die die gleiche Studie durchlaufen sind, aber nur ein Placebo, also ein wirkungsloses Zuckermedikament bekommen haben. Und dann haben sie geschaut, während diese Studien gelaufen sind, wie viele Menschen mussten das erste Mal wegen Herzschwäche ins Spital. Das sind sehr unangenehme Spitalsaufnahmen, wenn das Herz so schwach wird, dass man einfach nicht mehr zu Hause bleiben kann, sondern ins Spital muss, da geht es Patienten schon richtig schlecht. Und sie haben eben gesehen, wenn Menschen SGLT2-Hemmer nehmen, dann müssen bei Patienten, bei denen eine Herzschwäche schon vorbekannt war, um 29% weniger ins Spital wegen Herzschwäche. Wenn Patienten davor einen Typ-2-Diabetes hatten, aber noch keine Herzschwäche, auch dann sind 28% weniger erste Krankenhausaufnahmen. Wenn Menschen mit chronischer Nierenerkrankung diese Medikamente nehmen ohne Typ-2-Diabetes, dann sind es ca. 30% weniger und bei Arterienverkalkung 28%. Diese Prozentzahlen liegen alle sehr knapp zusammen. Und wenn man so knapp drüber schaut, dann kann man einfach sagen, ja cool, bei allen Patientengruppen ist es so, dass wenn die Menschen diese Medikamente nehmen, sie um 30% weniger erste Krankenhausaufnahmen wegen Herzschwäche haben. Und das betrifft eben jetzt Patienten, die schon eine Herzschwäche hatten. Es betrifft zweitens Patienten mit Typ-2-Diabetes, Es betrifft drittens Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und es betrifft viertens Patienten mit Arterienverkalkung. Alle diese Patientengruppen müssen um 30% seltener ins Spital wegen Herzschwäche. Und wenn man sich jetzt dieselben Patienten in Bezug auf Herztod anschaut, also wenn man schaut, wie viele Patienten sterben denn aus Herz-Kreislauf-Ursache, dann sind die Zahlen da geringer, aber auch da sieht man eine deutliche Reduktion. Patienten, die vorher schon eine Herzschwäche hatten, versterben um 14% weniger, wenn sie diese Tabletten nehmen. Patienten, die vorher Diabetes hatten, versterben um 15% weniger wegen einer Herz-Kreislauf, also versterben 15% weniger einen Herz-Kreislauf-Tod. 11% sind es bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung, 13% weniger bei Patienten mit Arterienverkalkung. Also nicht nur die Krankenhausaufnahmen wegen Herzschwäche werden um 30% weniger, die Todesfälle aus Herz-Kreislauf-Ursachen werden auch bei allen vier Patientengruppen weniger, 11-15%. Auch da liegen die Prozentraten relativ nah zusammen. Das heißt, Patienten mit Herzinsuffizienz, mit vorbestehender, Patienten mit Typ-2-Diabetes, Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Patienten mit Arterienverkalkung, wenn diese Menschen eines dieser Medikamente zu allen ihren anderen Medikamenten zusätzlich nehmen, dann versterben sie um 11-15% seltener an einem Tod aus Herz-Kreislauf-Ursache während der Studienzeiten. Das sind wirklich schöne Ergebnisse und interessant ist eben, dass die positiven Effekte bei diesen Patientengruppen ziemlich ähnlich sind. Und als Zusammenfassung der Zusammenfassung der Übersichtsarbeit kann man sagen, dass diese SGLT2-Hämmer helfen, das Risiko für Krankenhausaufenthalte wegen Herzproblemen und das Risiko für Herztod zu verringern. Das gilt gleichermaßen oder fast gleichermaßen für Patienten mit Herzschwäche, mit Typ-2-Diabetes, mit chronischer Nierenerkrankung und Arterienverkalkung. Das heißt also, dass viele Menschen mit chronischer Erkrankung von diesen Medikamenten profitieren können, besonders natürlich die Menschen mit Typ-2-Diabetes, weil die bekommen ja obendrauf sozusagen noch die Verbesserung der Zuckerwerte bei Diabetes. Ich möchte diesen Podcast nicht beenden, ohne kurz auf die Nebenwirkungen dieser Medikamente einzugehen. Die werden vor allem bei Menschen mit Diabetes bemerkbar, weil durch diese häufige und starke Zuckerausscheidung kann es zu vermehrten Infektionen von Harnwegen kommen und der Scheide bei den Frauen natürlich. Diese Nebenwirkungen gibt es, die können lästig sein. Es gibt vereinzelt Menschen, die Tabletten gar nicht vertragen. Sehr viele aber vertragen sie richtig gut, haben gute Effekte, gute Ergebnisse bei Diabetes. Und wenn man als Diabetiker diese Tabletten als Diabetesmedikament nimmt, dann hat man eben zusätzlich noch die Draufgabe, dass diese Medikamente auch einen doch deutlichen Schutz geben vor Herzschwäche und vor Tod aus Herz-Kreislauf-Ursache. Ein schönes Ergebnis. Ich wollte Ihnen einmal so eine große Studie erklären und zeigen. Es würde mich interessieren, was Sie davon halten. Ob Sie möchten, dass ich hin und wieder eben auch Studien bespreche in unserem Podcast, weil ich denke mir, das ist schon ein bisschen anstrengend zum Zuhören. Ich weiß auch, dass ich mich einige Male versprochen habe, weil auch für mich diese Art des Podcasts ein wenig neu ist. Sie wissen, wenn Sie länger zuhören, ich schneide meine Podcasts nicht. Ich fitzel nur die Musik zum Schluss kurz rein, also die Melodie am Anfang und die am Ende. Ich habe nicht die Zeit und ich möchte auch nicht Ihnen vorgaukeln, dass ich irgendwie perfekt werde, denn das bin ich nicht. Ich möchte Ihnen hier im Podcast über Diabetes erzählen, so wie ich es auch für meine Patienten tue. Und so wie ich es zweimal im Monat in unserer Sprechstunde im Diabetes-Club tue. Und falls Sie nicht wissen, was das ist, herzliche Einladung. Gehen Sie auf die Seite der Zuckertante www.zuckertante.at/club. Dort wird das ganz genau erklärt. Unser Diabetes-Club wendet sich an Menschen mit Typ-2-Diabetes. Er findet rein online, also übers Internet statt. Wenn Sie dabei sind, bekommen Sie jeden Samstagmorgen ein E-Mail exklusiv von der Zuckertante, von mir. Da ist einmal ein Kochrezept drin. Vorige Woche ging es um Kaffeeol-Rezepte. Da ist hier und da was zum Zuhören drinnen, ein Audio, ein Video, ein Text von mir, irgendwelche Diabetes-Neuigkeiten. Sie werden auch im Club immer als Erste informiert, wenn es was Neues gibt. So wie vor kurzem das einmal wöchentlich zu spritzende Insulin Avicli bekommt die EU-Zulassung und wird auf den Markt kommen in der nächsten Zeit. Und natürlich haben meine Clubmitglieder das auch als Erste erfahren. Sie bekommen oft auch Texte von mir, die noch ein bisschen sehensunreine sind, aber die, wie ich hoffe, doch immer interessant sind für Menschen mit Diabetes. Und wenn Sie mit dem 2-Diabetes leben, dann ist es ja nicht so einfach, sich Tag aus, Tag ein, Woche für Woche, Monat für Monat gut um sich selber und die Zuckerwerte zu kümmern. Und ich weiß doch von vielen Menschen, dass dieses kleine E-Mail am Samstag in der Früh so ein kleiner Anstoß sein kann, dass man halt wieder ein bisschen besser drauf schaut auf seine Zuckerwerte. Aber das ist gar nicht das Wichtigste. Das Herzstück unseres Diabetes-Clubs sind die Sprechstunden. Ich habe die vor kurzem erweitert. Wir machen es jetzt zweimal im Monat. Eine Live-Sprechstunde, wo jeder dabei sein kann, der mag und der Zeit hat. Und Sie können mir, Zuckertante, Ihre Fragen zum Thema Diabetes vorab schicken per E-Mail. Oder Sie können die Fragen natürlich auch live bei uns im Club stellen. Wenn Sie nicht Zeit haben, live dabei zu sein und zuzusehen und mitzureden, dann können Sie sich natürlich unsere Sprechstunden auch immer im Nachhinein im Club anhören. Und dann gibt es auch immer eine Liste, wann wir was besprochen haben. Die Sprechstunde letzte Woche, die war wirklich für mich fordernd. Die haben mich wirklich herausgefordert, unsere Mitglieder. Es waren so viele Fragen aus den verschiedensten Gebieten, dass ich im Kopf richtig hin und her springen musste, aber sowas liebe ich. Und da entwickeln sich oft richtig nette und tolle Gespräche. Also wenn Sie das interessiert, schauen Sie auf die Homepage der Zuckertante www.zuckertante.at/club. Da können Sie auch einen Schnuppermonat abschließen. Das kostet 7 Euro, nicht weil ich so viel Geld verdienen möchte, sondern weil ich eine Software dahinter brauche, die Ihnen den Zugang ermöglicht, die das Passwortmanagement macht. Sie kennen das, wo Sie, wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, ein Mail bekommen, wo Sie ein neues sich machen können. Und vor allem müssen wir unseren Clubbereich mit den vielen, vielen Videos und Kochrezepten und so weiter ja auch davor schützen, dass jeder da drin herumspaziert, sondern der Bereich ist ja wirklich nur für unsere Mitglieder da. Und jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die ich neu reinnehme, auch in Schnuppermonat, die kostet was. Diese Software muss man bezahlen. Und von daher bitte ich um Verständnis, der Schnuppermonat kostet im Moment 7 Euro. Es endet automatisch. Sie rutschen nicht in irgendein Abo, das würde ich nie machen, weil das hasse ich selber auch. Sondern es ist halt dann irgendwann zu Ende und nach einem Monat, oder ehrlich gesagt, werde ich es nie schaffen, meistens viel später, bekommen Sie dann von mir ein E-Mail mit der Frage, ob Sie weiter dabei sein möchten. Wenn nein, trennen wir den Zugang einfach ab. Wenn ja, geht es dann weiter mit einem Abo, mit monatlichen Kosten. Aber schauen Sie sich vielleicht einmal zuerst, wenn Sie das interessiert, unser Schnuppermonat an. Völlig unverbindlich. Sie können sich alles runterladen, was jetzt schon drin ist. Es wird ja ohnehin immer mehr. Sich durch die Rezepte durchschauen, sich die Videos anschauen und gern auch sich einmal solche Live-Sprechstunden anschauen, denn es ist für viele Menschen eine gute Versicherung, ein gutes Gefühl der Sicherheit, zu wissen, da ist jemand, da kann ich eine Frage stellen und ich muss nicht darauf warten, bis mein Arzt einmal Zeit hat, mir was zu erklären. Das war jetzt hemmungslose Werbung für unseren Diabetes-Club, aber mir liegt der Club wirklich auch persönlich am Herzen. Ich mache das rasend gern. Ich sehe, dass unsere Mitglieder sich bei uns wohlfühlen und ich habe Rückmeldungen, dass sie profitieren davon und würde mich einfach freuen, wenn auch Sie, die Sie diesen Podcast hören, sich das einmal anschauen und wir uns vielleicht einmal lesen oder sehen im Diabetes-Club. www.zuckertante.at/club. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.